Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 130 und heute mit der Review zu WWE TLC. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und wie ihr schon aus der Vorschau gewohnt seid, an meiner Seite der Ulrich Steppberger von der M-Games. Einen wunderschönen guten Abend.
Guten Abend.
So, du hast mal wieder live geschaut, gehe ich mal ganz fest von aus.
Habe ich, aber es war sehr, sehr beschwerlich diesmal, weil das Network der Meinung war, HD-Qualität ist überflüssig. Für diese Show brauchst du kein HD, deswegen schalte ich es ja spätestens alle paar Minuten immer auf Bröckchen-Look um. Also es war sehr, also wenn es ein paar Mal passiert, kann man damit leben. Wenn es dauernd passiert, dann ist es echt nervig. Dann hebt das nicht die Stimmung, das kann man so sagen.
Das glaube ich. Also ich schiebe das einfach mal auf das Kurt Angle Comeback, dass ganz viele Leute Kurt Angle zurücksehen wollten und große Beliebtheit des olympischen Helden und so.
Also nachdem es ja üblicherweise in der Pre-Show nicht passiert, oder weniger bis gar nicht und dann immer erst in der Hauptshow, allerdings wenn es am Anfang schon passiert, dann Und ich habe, also so schlecht wie diesmal war es, seit ich übers Network live schaue, noch nie. So geballt, massiert. Also laufend halt einfach über die 3 Stunden wirklich hinweg. Es war permanent irgendwie unpraktisch. Das ist mir so auch noch nicht passiert. Sonst gibt es halt ein-, zweimal einen Aussetzer vielleicht und so. Und wenn man ein bisschen zurückgeht in der Zeit, nach dem Motto 3 Minuten warten und zurückspulen, so zeitversetzt, das hat auch schon mal gefühlt gewirkt, aber diesmal war. Ja, da war das Live-Feeling nicht ganz so toll. Naja.
Das ist bitter. Also bei mir war es dann am nächsten Morgen gar kein Problem, sage ich mal. Bevor wir jetzt zur eigentlichen Review kommen, natürlich noch, ihr wisst, wie ihr uns erreichen könnt da draußen. Also ihr wisst, uns gibt es bei Facebook, Twitter, YouTube, bei Instagram. Auch, ansonsten, wenn ihr Fragen an uns habt, die wir hier im Podcast dann, in meinem Wochenend-Podcast beantworten, die schickt ihr an fragen@headlock.de. Ansonsten einfach auch unter das Video knallen oder eben wie uns bei Facebook oder Twitter einfach anhauen. Da sind wir überall als headlock.de erreichbar. Und natürlich auch an dieser Stelle der Verweis auf unsere Patreon-Seite, patreon.com/headlock.de. Wenn euch das hier gefällt, was wir machen und ihr sagt, mein Gott, ich möchte noch viel, viel mehr von den Jungs hören, dann könnt ihr das machen. Und zwar geht einfach auf Patreon, da könnt ihr uns unterstützen. Ja, und da gibt es auf jeden Fall genug Zeug von Headlock zu hören. Und dann würde ich sagen, lass uns doch ruhig mal mit der Review durchstarten. Review fängt ja natürlich wie immer mit der Kickoff-Show an, oder jeder Event fängt auch mit der Kickoff-Show an, genauso wie unsere Review. Und da gab es ja diesmal so 2 kleine Segmente, beziehungsweise ein kleines Segment. Das war zum einen ja der gute Drew Gulak, der da sich nochmal Gehör verschafft hat. Das fand ich so ganz unterhaltsam, vor allem wie er da den guten Herrn Rosenberg so mit eingebunden hat, der sich auch nicht mal eingekriegt hat. Und da gab es auch vor allem, was viel wichtiger war, natürlich das Match zwischen Alicia Fox und Sasha Banks, wo ich im Vorfeld extrem gekotzt habe, ob dieses Matches. Ich war aber positiv überrascht. Also ich hätte es schlimmer erwartet. Wie war das bei dir?
Ja, beides auch so. Also ich fand, nachdem ja klar war, Drew Gulak wird seine 77 Punkte nicht alle aufzählen dürfen. Das ist aber natürlich, oh, sein Segment wurde wegen der aktuellen Begebenheiten gekürzt. Aha. Ja, es war ganz nett, hat gepasst, aber letztes Match war echt gut. Also ich bin ja, wie man ja auch aus der Pre-Show noch, aus unserer Pre-Show noch weiß, bin ich kein riesen Sasha Banks Vergötterer und Alicia Fox ist mir auch mehr oder weniger wurscht. Aber das Match es war jetzt auch nichts, was man gesehen haben muss, aber dafür, für das, was es war, war es echt ordentlich.
Ja. Also ich kann mich da auch, also ich schimpfe ja gerne über Alicia Fox und so, aber das war ein solide geworktes Match, das hat auch seinen Sinn gehabt und vor allen Dingen hat es auch gut getan, um einfach den Charakter von Alicia Fox irgendwie zu präsentieren. Also man hatte ja schon diese, die Verrückte, die hat man da ja schon durchkommen sehen und die wurde ja dann auch bei Raw noch weiter fortgeführt. Ich fand das durchaus okay. Ich mag jetzt nicht unbedingt diesen Charakter, wunder wie gern. Also ich finde das eher so ein bisschen nervig. Aber nichtsdestotrotz, das Match an sich hat mir gut gefallen und das kann man wirklich so machen in meinen Augen. Also keine Beschwerde, dass Sasha Banks dann da gewonnen hat, damit kann ich auch leben. Ich finde es allerdings ein bisschen merkwürdig, dass ausgerechnet Alicia Fox dann das Team Raw in die Survivor Series führen kann. Also das finde ich ein bisschen sehr storyabhängig, sagen wir es mal so. Also da tue ich mich ein bisschen schwer mit. Wie ist das bei dir?
Ja, also ich finde auch dieses Bitches be crazy Logik halt einfach, sie ist halt einfach beknackt, ja. Irgendwo ein bisschen arg eindimensional, auch es funktioniert ja irgendwo trotzdem, aber irgendwo nicht so mein Ding. Ich habe mir auch gedacht, die leitet also das Team an, wobei die anderen Teilnehmerinnen sind noch nicht
Nein.
festgelegt, oder habe ich da was übersehen? Nee, weil wie viele Frauen hat Raw eigentlich? Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass wohl kaum Asuka in einem Team-Match versteckt wird, wobei, wer weiß das schon, dann hast du nur Alexa. Also
Du kriegst ein
es
Team,
gibt ja gar nicht so viel.
zusammen. Also ich glaube schon, dass du.
Ja, schon, aber die Frage ist, was die übrig gebliebenen noch dann, ob die dann wegfallen oder kriegen die noch ein Match? Also ich meine, in so einem Team-Match, das ist eine Situation, da lasse ich eine Dana Brooke auch mal wieder in den
Ja,
Ring, so
aber man hat ja zum
ungefähr.
Beispiel auch bei dieser Invasion da am Ende hat man ja gesehen, dass das waren ja zwei Viererblöcke an Damen, die da sich gegenübergestanden haben. Und da fehlten ja auch,
Ja.
da fehlte ja dann zum Beispiel auch Alicia Fox und auf der anderen Seite fehlte ja dann Charlotte. Also ich vermute, dass Charlotte die Kapitänin für SmackDown sein wird und dann eben Alicia Fox für Raw und dann eben die vier Damen, die wir da eben schon in der Kombination gesehen haben, gegeneinander, oder die fünf Damen dann insgesamt
Also
gegeneinander antreten.
wäre logisch, ich finde nur natürlich, dass in dem Fall dann Alicia Fox irgendwie keine Rolle spielt. Wobei natürlich, ich glaube, da war doch Tamina
Tamina war auch
dabei,
dabei,
oder?
ja. Die spielt auch keine
Naja,
Rolle.
gut, die spielt auch keine Rolle. Also, aber die ist halt nicht die Teamleaderin
Nee.
wahrscheinlich. Deswegen, also so ziemlich, also Alicia Fox wäre so ziemlich die einzige neben Dana Brooke, die ich nicht als Leaderin sehen täte. Ich meine, gut, Bayley wird auch kläglich versagen, aber naja, gut, ich meine, wenn sie meinen, es tut ja nicht weh. Ob wer da jetzt Kapitän ist oder nicht, ist ja im Endeffekt einfach bloß ein. Steht halt auf dem Papier, der Rest ist egal. Ich meine, im Match läuft es ja dann eh wieder so, wie man. Hat es ja mit keine Bedeutung. Also, es wäre mal lustig, wenn der Captain zweimal gepinnt werden
Ach
müsste,
so.
damit. So, das wär eigentlich mal eine Stipulation, die tatsächlich interessant sein könnte.
Ist wie
So
beim
nach dem Motto,
Mädchenfußball früher.
der muss.
Mädchentore zählen doppelt.
Ja, ich fand übrigens Good Invasion machen wir ja nachher noch. Da habe ich mir auch ein paar Sachen gedacht, wie geordnet die
Ja.
ablief, sage ich jetzt mal. Nee, also das Match war völlig okay. Ich finde allerdings natürlich dann auch komisch. Was heißt komisch ist der falsche Ausdruck, aber es ist halt schon ungewöhnt, dass dann immer faktisch showübergreifend jetzt hier am Sonntag zwei Frauenmatches hintereinander waren.
Ja, aber das fand ich jetzt eigentlich nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Also ich finde, dass das
Nö, nee, das ist nicht schlimm,
es war
aber
ungewöhnlich,
es
ja.
war halt ungewohnt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie mit dem Match anfangen, sondern hätten ja auch, ich meine, sie hatten ja auch Cruiserweights, die durch die Gegend eiern, aber ja gut, das wäre kein heißer Auftakt
Ja.
gewesen. Wobei ein heißer Auftakt war es ja so auch nicht, aber
Ja, lass uns dann
ja.
doch gleich zum Auftakt kommen. Also hier, um das abzuschließen, also Sascha Banks hat dann am Ende
Ach
Alicia
so.
Fox zur Aufgabe gebracht, ne, mit dem.
Richtig, ein Punkt übergreifend von Pre-Show, Hauptshow. Ich habe mir gedacht, es war doch mal, wie der Shake-Up war, haben sie doch auch die Kommentatoren
Ja.
abgeschakt. Eigentlich. Da hieß es, David Otunga wird der Color-Commentator oder Analyst oder was auch immer bei Raw. Dann war das nicht so, weil er irgendwas gedreht hat und seitdem ist er auch nicht wieder zurückgekehrt. Er ist nur immer in jeder Pre-Show
Ja, der hat
dabei.
halt immer nur eine Stunde Zeit und dann, das muss reichen.
Ja. Aber bei diesem Pay-Per-View habe ich mir wieder so richtig gedacht, hey, könnt ihr bitte nicht David Otunga endlich seinen angestammten Job wiedergeben, weil Booker T ist nicht mehr auszuhalten. Der war so schlimm gestern, also am Sonntag wieder. Ich fand den furchtbar und ich habe den Eindruck, dass Corey Graves mit dem auch bald nimmer kann, weil der klang für mich authentisch genervt
Ja.
von seinem Kollegen und zwar so richtig, weil der immer irgendwas neibrabbelt oder irgendwie und alle so, halt die Fresse, Booker, wir wollen. Also mir geht er auf den
Ja,
Sack,
also
tierisch.
also ich finde, er tut der Darstellung der Superstars halt auch nicht gut. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Er haut da manchmal einfach irgendwelche Plattitüden raus, die aber in dem Moment gar nicht zu dem passen, was da im Ring passiert. Und Corey Graves, deswegen kann ich das auch nachvollziehen, was du sagst, der versucht das ja dann immer wieder zu relativieren, sagt dann, hey, come on, Booker, bla 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 oder sonst irgendwas und versucht das dann halt eben wieder irgendwie in die richtige Reihe zu bringen, ne?
Ja, zu retten, was zu
Genau
retten
das.
ist, wobei, so sehr ich Corey Graves ja auch verehre und ihn super finde, ich muss allerdings auch sagen, langfristig sollten sie es vielleicht doch mal schauen, dass SmackDown wieder einen eigenen kriegt. Weil es macht kein, gerade jetzt, wir haben zwei Brands, die sich hassen, aber den gleichen Kommentatoren.
Ja, das macht jetzt aktuell überhaupt gar keinen Sinn. Also so.
Ja, also jetzt gerade schon doppelt nicht, aber
Nee.
naja.
Lass uns dann mal zur eigentlichen Maincard kommen. Und die ging ja dann auch los mit dem großen Debüt von Asuka gegen Emma. Und von dem Match war ich überrascht. Weil wir haben ja vorher drüber gesprochen, ob das jetzt so ein kompetitives Match wird oder ob es einfach ein Squash wird. Und es war überraschend kompetitiv und vor allem, ich fand, dass Emma viel zu stark aussah.
Ja, ich finde, also ich freue mich für Emma, weil ich Emma gut finde. Also ihre neue Entrance-Musik finde ich nicht ganz so toll. Da fand ich die alte doch besser, aber gut, es ist, wie es ist. Ich finde toll, dass Emma nicht einfach rund gemacht wurde. Aber sie wurde auch zu stark gemacht. Es ist einfach irgendwo, also ich bin ja auch, wie man weiß, kein großer Asuka-Verehrer, aber die sah so schlecht aus, die hat so viel abbekommen, sie hat auch ihren Arschbombe, ihre Horizontale nicht machen
Doch, hat
dürfen.
Sie. Doch,
also,
hat sie gemacht.
Hat sie ja, dann habe ich sie irgendwie dann weg verdrängt, aber also sie hat keine Power
Genau.
entwickelt, so nach dem Motto, und dann bei NXT hat sie gegen die Härtesten gewonnen und so und selbst gegen Ember Moon und so nicht einen Bruchteil von dem eingesteckt, was sie jetzt, ja, der Sprung zum Main Roster ist ja noch ein Riesensprung, aber da ist Emma ist so, so quasi die auf dem Totem so die zweitniedrigste, die ja schon froh ist, wenn sie überhaupt eine Show kriegt und vor kurzem noch vermöbelt worden ist dauernd. Also ich freue mich für Emma, aber es ist überhaupt kein gutes Bild, das ein bisschen einseitiger hätte schon sein dürfen, das
also,
Match,
sag ich finde auch, dass man es hier nicht geschafft hat, die Stärken von Asuka wirklich im Match zu präsentieren. Das verstehe ich nicht. Das wurde auch nicht von den Kommentatoren wirklich gut gemacht. Ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat. Ich glaube, es war sogar Corey Graves, der gemeint hat, hier irgendwie Asuka is just here to entertain and have fun und solche Sachen. Das passt halt überhaupt nicht. Ich finde auch, dass Asuka gar nicht hart genug gearbeitet hat. Also mir haben die Kicks gefehlt, mir hat da auch die Explosivität gefehlt. Sie hat viel zu viel eingesteckt. Also so gefühlt würde ich mal sagen, das war so ein Kampf eigentlich 70-30 für Emma. Und das kann es eigentlich nicht bei so einem großen Debüt halt eben sein. Ne? Wir haben dann danach das Rematch, gab es ja dann bei Raw, das war dann eben eindeutiger. Aber ich habe hier gesessen, so, ja, hui, das ist aber ganz schön viel. Und irgendwann so im Verlauf des Matches habe ich mir gedacht, so, oh, Moment, es macht doch eigentlich gar keinen Sinn, dass Asuka hier so wenig an die Frau bringt, um es einfach mal so auszudrücken. Ne? Also,
ja, sie lag viel rum und hat sich, oh Gott, mir tut was weh,
genau,
geschnitten, ja. aber selber kein bisschen, ich meine, ein bisschen Nakamura-mäßig auf SmackDown, der ja auch überhaupt nicht wirkt, gefühlt.
Das ist ein bisschen merkwürdig, ne? Also ich fand auch, dass sie halt eben sehr stark verkauft hat, also deutlich stärker verkauft hat, als sie es sonst getan hat und dadurch ist auch diese Fassade so ein bisschen gebröselt. Ich fand, man hat sie jetzt eigentlich, man muss sich ja mal überlegen, also Asuka kommt ja da rein als ungeschlagene NXT-Championess, die Rekorde gebrochen hat und den Titel über, ich weiß nicht mehr, über 400, knapp 500 Tage.
500 ja, irgendwas, genau, glaube ich. Ne? Und das haben sie ja sogar gesagt, das ist in der modernen Ära das längste im Stück von allen Titeln irgendwie seit 24 Jahren oder irgend sowas. Also
genau,
ewig.
Und dann kratzt sie aber hier gleichzeitig gegen Emma, die nur einfach mal die letzten Monate keine große Rolle gespielt hat, kratzt sie da irgendwie an der Niederlage und wird eigentlich, um mal den Herrn Steppberger zu zitieren, eigentlich die Hälfte der Zeit rund gemacht irgendwie. Also das hat für mich nicht so richtig zusammengepasst und ich finde, man hat hier das Asuka-Debüt, ähnlich wie man das bei Shinsuke Nakamura gemacht hat, eigentlich schon ziemlich in Sand gesetzt. Also das hätte man mit mehr Druck bringen können, oder?
Ja, so auch, ich meine, eben, ich meine, dass man jetzt sagt, es dauert nur 2 Minuten, das
finde ich
auch okay. Und dass man sagt, Emma darf auch was zeigen, finde ich auch okay. Aber es war halt einfach entschieden zu viel, um irgendwie diesen unbesiegbaren Superstar, der jetzt von NXT hochkommt und alle sind happy, dass der bei Raw ist, statt bei SmackDown und dann
naja. Ja, also.
Und dann ist sie so beinahe schon wehleidig quasi. Oh, mir tut was weh und jetzt irgendwie, und dann kommt da am Schluss, ja, irgendwie hat es dann doch noch geschafft. Es war mehr so ein Underdog-Comeback,
genau,
das sie aus dem Ärmel zaubert, wie jetzt die dominierende Herrscherin. Also das ist schon.
Ich fand's auch merkwürdig. Dann hat sie am Ende halt ihre 3 Trademark-Moves irgendwie zeigen dürfen und dann gab's auch den Asuka-Lock und dann war Schluss. Aber das kam halt dann auch, wie du es gerade schon gesagt hast, das kam relativ aus dem Nichts und relativ plötzlich. Ich finde, man hat da das nicht geschafft, irgendwie Asuka irgendwie richtig ins Rampenlicht zu rücken. Das hat für mich nicht funktioniert. Ich finde es ein bisschen schade. Also eigentlich muss man jetzt wieder von vorne anfangen. Also das im dritten Kampf so ungefähr. Also man hat diesen super dominanten Charakter und schafft es halt nicht, ihn dominant darzustellen. Du hast es gerade schon richtig gesagt, hätte keinen Squash gebraucht, aber ich finde, dieser Kampf hätte kürzer sein müssen und man hätte einfach mehr in die Stärken von Asuka reinspielen müssen, anstatt Emma so viel Dominanz irgendwie dazu geben. Aber naja, vielleicht sind wir da auch einfach ein bisschen überkritisch. Der Kampf an sich war in Ordnung, nur halt eben für das Debüt vielleicht nicht so ganz angemessen.
Ja, der Vibe vom Kampf hat einfach nicht gepasst, weil einfach der Kampf an sich war gut. Ich freue mich für, dass Emma was leisten darf quasi, weil ich die einfach auch interessanter finde. Ist leider so. Deswegen, ich sag's jetzt einfach so, was für ein Heel-Kommentar, ich bin so. aber es hat irgendwo nicht, ja, hat nicht wirklich gepasst. Und jetzt, ja, also ich finde Asuka als Persönlichkeit eh eben nur begrenzt spannend, was natürlich auch dran liegt, weil du halt merkst, die kann einfach nicht mitreden, im wahrsten Sinne des Wortes, außer ihr auswendig gelernten englischen Sätzchen. Also zumindest habe ich, oder kann die Englisch?
Ich gehe davon aus, dass sie Englisch wirklich kann, aber wie halt Japaner nun mal Englisch sprechen, ne? Also
ich gehe mal davon aus, dass sie nicht so gut Englisch kann wie der Nakamura, und der ist jetzt auch nicht so der Gott in der Hinsicht, aber naja, gut, also wir werden es nicht ändern können, und irgendwo war es ein bisschen, also wenn ich jetzt mir vorstelle, nach dieser Show Asuka gegen Charlotte, dann müsste ich ja lachen, wenn Charlotte nicht hochkant gewinnt.
Ja.
Und die haben sie auch schon teilweise schlecht gebuckt, so ist es ja auch
nicht. Also Emma ist halt einfach jetzt auch nicht gerade so die Messlatte, einfach, um es mal so zu sagen, die eben da beim WWE Women's Wrestling irgendwie vorliegt. Ne? Also die ist ja eine Mid-Kader- bis Underkaderin, du hast es richtig gesagt, ne? Die eigentlich über Monate keine Rolle gespielt hat. Und jetzt auf einmal bringt sich Asuka an ihre Grenzen. Also das wirkt halt nicht rund, wenn man sich so mit dem Gesamtbild irgendwie beschäftigt. Ne? Für Emma ist das, wie gesagt, schön, aber für Asuka ist es halt eben doof. Und ich glaube, damit ist eigentlich auch genug hier zu dem Kampf gesagt. Also wie gesagt, Asuka hat dann am Ende mit dem Asuka-Lock gewonnen. Und damit lass uns mal zum nächsten Match springen. Da geht's dann, gab es dann das erste Cruiserweight-Match, weil du hast es ja schon gesagt, wir hatten.
Ja, zuerst gab es ja die wichtige Story-Entwicklung.
Ach Gott, ja.
Miss brabbelt mit seinen Leuten, das kann man großzügig wegignorieren, aber dann haben wir erleben dürfen, dass WWE oder Raw halt mit Jason Jordan echt nichts anzufangen weiß. das Character-Building von Jason Jordan war auch bitter, also weil Elias hat einen Auftritt versprochen bekommen von Kurt Angle. Genau. Und das war noch in der Pre-Show, glaube ich, gell? Und Jason John steht daneben und denkt sich, was für ein Quatsch. Und dann fängt Elias an, zu irgendein Prince-Song wäre es gewesen. Weil ja Minnesota, glaube ich, oder?
Ich glaube, es war Minnesota, ja. Minneapolis war es auf jeden Fall, ja.
Ja, Minneapolis natürlich, da halt Prince-Land. Und dann fängt er so an und dann wird er mit Gemüse beworfen. Dann gibt der Kamera, geht raus und dann siehst du, oh, Jason Jordan steht mit dem Einkaufswagen voll Gemüse da und bewirft Elias und findet das lustig und cool. Und ich habe hier einen Recap auf, da steht Jason Jordan ist er. Ja, das passt auch gut. Das war hochkant unlustig. Das war einfach nur doof. Und das war ja auch nicht das letzte Mal. Oh Gott.
Ja.
Naja, gut. Und dann kam halt das Cruiserweight Tag Match.
Genau. Deswegen, ich wollte, es gab ja diese Szene mit Jason Jordan und Elias, gab es dann später in der Show nochmal.
Nochmal und dann gab es ein Match, aber das kommt ja
genau
danach.
Also ich fand das halt auch nicht lustig. Wir haben letztes Mal, ja, im letzten Podcast haben wir über Comedy im Wrestling gesprochen. Das hier war halt wirklich so dieser, haha, guck mal, das ist so Altherrenhumor irgendwie, weißt du? Ich fand das auch überhaupt nicht spaßig. Also, wer sich sowas ausdenkt, ich weiß es nicht. Also, ich meine, die haben doch talentierte Writer da und hochbezahlte Writer vor allem und dann.
Also, die Grundsatzmeinung ist ja immer, wenn es Humor, Fäkal und sonstigen und Lebensmittelhumor ist, ist es immer Vince McMahon, der das lustig findet, von damals noch. Also, mag ja stimmen, wer weiß das schon, aber jedenfalls, es war halt nicht lustig, es war einfach nur doof.
Genau, das kann man einfach so stehen lassen, glaube ich. Und das zweite Mal war es auch doof. Dann kommen wir zum Cruiserweight Tag Team Match, also zwischen Cedric Alexander und Rich Swann auf der einen Seite und Gentleman Jack Gallagher und The Brian Kendrick auf der anderen Seite. 8 Minuten hat der Kampf nur gedauert, war so ein kleiner Unterbrecher zwischendrin. Hat für mich Spaß gemacht, weil es aber auch für die Cruiserweight Division nichts Außergewöhnliches, sage ich mal. Also da waren alle Aktionen drin, die man von den Jungs erwartet. Da war ein guter Matchfluss drin und sowas. Du hast die ganzen Charaktere so gut dargestellt gehabt. Das war okay für das, was es war, aber es war jetzt auch nichts, woran ich mich in 3 Wochen noch erinnern kann. Wie siehst du das?
Nö, das war ein typisches Pre-Show-Match eigentlich. Außer, dass es keine Werbepause gab und halt, es war nett anzusehen. Ich überlege gerade, ob ich jetzt inzwischen mehr Eindruck habe von Cedric Alexander als vorher. Nicht so sehr, weil ich der ja nie in irgendwelche Storylines mit drin war, die ich auch anschauen wollte, nur mit Alicia Fox. Ich finde immer noch ein bisschen komisch, Jack Gallagher als Heel in normalen Straßenklamotten wrestlen zu
Ja.
sehen. Ich meine, warum auch nicht, hat IRS damals auch getan, aber es fühlt sich ein bisschen seltsam an. Aber ich finde, eigentlich funktioniert der als Heel auch
Ich finde
ganz
es auch gut,
gut.
dass er jetzt neue Musik hat. Also, es gab ja dieses Recap-Video, wie immer, und dann hat er ja, da hat er ja noch das alte Theme gehabt, ne? Ich weiß gar nicht, wie das, ich kenne das immer nur aus der alten TV-Serie Die Bären sind los. Ich weiß nicht mehr, welches Musikstück das ist. Kennst du Die Bären sind los noch? Aber
Ja,
das war auch die
klar. Bin ja
Musik,
auch
ne?
alt, so ist nicht. Ne, ich glaube
Ich
nicht
glaube,
ganz,
also ist auch
aber
wurscht.
es,
Aber
aber.
jetzt hat er auf jeden Fall so eine healigere, düstere Musik. Und ich finde auch, dass er in dem Outfit, das passt schon alles ganz gut zusammen. Also ich finde zwar jetzt nicht, dass er mit Brian Kendrick so wunder wie gut zusammenpasst. Also ich finde, die beiden sind so ein bisschen wie Feuer und Wasser. Eigentlich passen die beiden nicht zusammen. Aber so als Duo, ich habe mir, als ich diesen Kampf gesehen hatte, habe ich mir gedacht, na, warte mal ab, vielleicht gibt es ja demnächst noch einen Tag-Team-Title für die Cruiserweights. Könnte ich mir vorstellen. Das Roster ist eigentlich groß genug und theoretisch könnte man da auch noch was stricken, wenn man wollte.
Ja, wenn sie wäre überhaupt kein Problem eigentlich. Sind ja wie viel 16 Leute oder wie viel?
Genug auf jeden Fall,
Warum
ja.
auch? Dann würde man sie vielleicht auch öfters mal sehen
Ja.
noch. Aber
Ja, ich frage mich
naja,
halt nur, ob man es
also
braucht.
nö.
Ne? Braucht man noch einen zweiten Titel für eine Stunde oder für 50 Minuten in der Woche? Keine Ahnung.
Naja, wenn man so überlegt, NXT hat auch eine Stunde in der Woche nur und die haben gleich drei Titel, also.
Ja, Touché.
Da wird dann natürlich der Tag-Titel auch nur alle 1,5 Monate einmal verteidigt, so ungefähr. Aber das ist halt mehr so Oldschool noch, als ein Wrestling nicht Stunden um Stunden jeden Tag kam. Aber also ich fände es okay, ich hätte nichts
Ja, schauen
dagegen.
wir mal. In sich, der Kampf war okay, das kann man so machen. Die haben alle auf jeden Fall hart gearbeitet. Am Ende gab es dann den Lumbar-Check von Alexander gegen Brian Kendrick und dann war das Ding gegessen. Das kann man so machen. Auf zum nächsten Match, würde ich sagen. Alicia Fox, Quatsch, Alicia Fox. Alexa Bliss, ich fange schon an hier zu spinnen. Alexa Bliss, die Championess, trat gegen Mickie James an und dieser Kampf hat mir ausnehmend gut gefallen um die WWE Raw Women's Championship. Also, das fand ich einen richtig, richtig guten Kampf und der hat mir richtig Spaß gemacht. Also, das war für mich wahrscheinlich das beste Alexa Bliss-Match, was es bis jetzt gegeben hat im Main Roster.
Ja, also ich finde, zum einen, ich war ein bisschen überrascht, dass das so kurz nach dem letzten Frauen, also es war ja alles nur in der ersten Stunde drin quasi und schon sind die Frauen erledigt. aber das Match an sich war echt gut, ja. Ich meine, ich habe mir gewünscht, Mickie James gegen Asuka, so wie bei NXT, weil es ja auch toll war. Mickie James kam auch sehr ernst
Ja.
rüber, finde ich. Sehr, sehr zielstrebig. Die hat auch endlich, die durfte ja auch viel machen. Ich finde, es war für beide wirklich gut. Und also es war ein tolles Match. Also wenn alle Frauenmatches so ordentlich wären, dann hätten wir, glaube ich, auch davon
Auf jeden
profitiert.
Fall.
Also war, nee, war, also ich glaube, mir kam, glaube ich, der Schluss wieder ein bisschen abrupt vor,
Ja,
aber
ich fand das halt
ist
relativ
jetzt.
clever, ehrlich gesagt, gelöst. Also man hat ja so das Gefühl gehabt, also die haben ja diese ganze Jung gegen Alt-Geschichte, haben sie ja so ein bisschen durchgespielt. Und am Ende hat man ja doch das Gefühl gehabt, dass sich so die Veteranin Mickie James ja durchsetzt und dann eigentlich ja benutzt die junge, verschlagene Alexa Bliss eigentlich so einen Veteranen-Move, also täuscht eine Verletzung vor und dann gibt es dann hinterher den DDT und dann ist die Titelverteidigung da. Also ich fand das echt clever. Ich fand, das war eine gut erzählte Geschichte. Ich fand, das war auch über weite Strecken. Es gab hier und da so ein paar Holperer, das muss man halt sagen, aber das gebe ich mal Alexa Bliss, weil sie halt einfach auch noch so relativ jung dabei ist irgendwie. Insgesamt.
Weil du Holperer sagst, das ist richtig. Ich hab mal, in der Show gab es einen richtig fiesen Holperer, glaube ich. War das im Asuka-Match, wo sie aus dem Ring rausfällt, obwohl sie irgendwie sich verkoordiniert haben?
Oh, keine Ahnung.
Emma hat sie eigentlich gar nicht berührt und sie ist dann durch die Ringseile rausgeflogen Richtung Ringbegrenzung. Also, das war auch so, oh, da gab offensichtlich Anpassungsschwierigkeiten und dann muss man den Move durchziehen und das sah irgendwie schlecht aus. Haben sie auch geflissentlich ignoriert alle. Aber nee, also ja, Alexa Ich finde übrigens auch gut, dass den DDT, der ist ja eigentlich nichts Spektakuläres, Großes, aber er wird hier halt so präsentiert, dass er wirklich was
Ja,
bringt.
das finde ich auch mal ganz, ganz gut, weil der DDT war natürlich über lange Jahre ja so ein Übergangsmove, ne? So irgendwie, wenn du gerade nichts anderes weißt, dann hau halt ein DDT rein. Und bei Alexa ist das jetzt wirklich ein valider Finisher. Also sprich, wenn der kommt, ist der Kampf vorbei. Das finde ich auch super, auch wenn es natürlich davor immer noch so ein bisschen Getrickse ist. Aber das passt halt alles auch so zum Charakter. Und sind wir ehrlich, ich finde auch, Alexa hat ja sonst diesen Twisting Body Press vom Boston Seil. Ich finde den für einen Heel auch zu spektakulär. Deswegen ist dieser DDT, der ist kurz, der ist schmerzlos, schmerzvoll wahrscheinlich dann für Gegner, aber der passt einfach auch zu ihr. Und sie muss dabei niemanden ausheben oder sonst irgendwas. Es ist ein glaubwürdiger Finisher für jemanden mit der körperlichen Verfassung oder körperlichen Konstitution einer Alexa Bliss. Das ist hat für mich gepasst. Dieser Kampf. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich kann es ja gar nicht anders sagen. Also das war eine runde Sache und da haben sie mich gekriegt, wirklich mit dieser Geschichte, die die beiden erzählt haben.
Ja, ich habe übrigens, war das auch da, die Geschichte, war das vor dem Match, in der Pre-Show war es auch wieder, in der Social Lounge. Da war doch Mickie James. Sie sagt dann mal, sie ist übrigens nicht die älteste Frau im Roster.
Ja.
Und dann habe ich mir auch gedacht, wäre nett, wenn ihr das jetzt vielleicht auch nochmal ausgeführt hättet. Ich habe nachgeschaut, ich habe dann extra mal geschaut. Tamina ist ein Jahr
Genau, das
älter.
dachte ich mir nämlich auch. Die ist ja auch schon nicht
Ja.
mehr ganz so frisch.
Die ist 39 und Mickie James 38. Aber habe ich mir auch gedacht, das wäre jetzt auch noch nett, wenn sie es schon extra so sagt, dass dann vielleicht wenigstens die Kommentatoren oder das Expertenpanel nochmal darauf eingeht, dass sie recht hat. Ich fand auch übrigens gut, dass Peter Rosenberg ist scheinbar jetzt der Go-To-Mann und den Roberts haben sie wegignoriert. Wenn dem so sein sollte. Völlig
Ja.
okay, bin ich einmal frei. Rosenberg braucht auch keiner, aber der macht seine Rolle ganz gut und deswegen stört nicht aktiv. Ja, also das Match war toll. Mickie James durfte was tun und konnte das
Ja.
gut und Alexa wird auch immer besser. Ich habe nur ihr Outfit hat mich ein bisschen irritiert. Sie hatte, als ob irgendjemand mit einem vollen Ladung Rouge sie die Augen umrandet hätte. Das war mir ein bisschen, das war zu aufdringlich. Das hat sie schon
Du
besser
meinst, das war
gehabt,
die
finde ich.
Schminkflinte aus den Simpsons?
Ja, so, also das war einfach ein bisschen subtiler. Ich meine, die hat ja so eindrucksvolle Augen, so ausdrucksvolle Augen. Da brauche ich nicht außenrum nur einen rosa Rand, Zentimeter dicken Rand, damit es noch mehr rausschaut. Also das, aber gut, das ist jetzt sehr oberflächlich natürlich,
Schminktipps mit Ulrich Stettberger.
aber es ist mir halt aufgefallen, weil sie sonst ein bisschen subtiler ist in ihren Color Highlights in der
Ich
Augengegend.
habe
Aber
nicht drauf
da war es
geachtet.
wirklich richtig.
Muss ich.
Das ist mir einfach, ich schaue auch nicht so unbedingt mal gucken, was hat sie für einen Lippenstift oder so, aber da ist es mir halt so richtig ins Gesicht gesprungen quasi. Boah, hat die viel im Gesicht heute.
Es
Warum?
spricht ja auch für dich, dass
Braucht
du
sie
auf
doch
die Augen
überhaupt nicht.
guckst.
Ja, ich meine, Alexa Bliss macht ja mit den Augen so viel. Ich meine, die kann halt einfach so toll schauen. So tausend, sie hat die tausend Blicke. So, sie könnte wie ein Zuländer sein im Wrestling und für Frauen.
Ja, also schauspielerische Leistung von Alexa ist immer hervorragend, muss man sagen. Also was die an Mimik da immer mit reinbringt, deswegen mögen die Leute sie ja auch, ne? Weil sie zum einen ja das Mic-Work meistens zumindest hat und dann eben auch noch diese Gesichtsausdrücke und da spielen die Augen natürlich auch eine ganz wichtige Rolle dabei. Und ja, wenn du das sagst, ich habe da nicht drauf geachtet, muss ich ganz ehrlich sagen. Vertrau da mal deinem fachmännischen Urteil als Schminkexperte.
Ja,
Ne?
das
Nee,
schön.
nächster Kampf. Da geht es dann um die WWE Cruiserweight Championship zwischen dem Champion Kalisto und Enzo Amore. Enzo heiser in den Ring gekommen, konnte nicht mehr sprechen. Kalisto ja gerade erst vor ein paar Wochen irgendwie neuer Champion geworden. Ja, und ist auch der Titel schon wieder los. So. Nach einem.
Ja, wie jeder erwartet hat, so ungefähr.
Ja, es war jetzt auch wieder kein Wunder, wie geiler Kampf. Also Enzo ist ja weiterhin so der Anti-Cruiserweight irgendwie, der da auf die bösen Aktionen setzt. Kalisto hat versucht, da irgendwie gegenzuhalten mit seiner Schnelligkeit. Und am Ende gab es dann eben den Griff ins Gesicht, beziehungsweise in die Augen von Kalisto. Und dann, ja, dann war die Sache hier gegessen. Ne? Also jetzt haben wir eben Enzo wieder als Champion. Ich muss aber halt sagen, dass ich das auch irgendwie ganz cool finde. Ich mag Enzo in dieser absolut arroganten Rolle irgendwie. Also der unterhält mich jetzt auf einmal als Bösewicht besser, als es vorher als Babyface getan hat. Und Kalisto ist halt so der Rey Mysterio für Arme irgendwie. Und der ist ein guter Wrestler, zweifellos, das weiß ich auch. Auch damals, als er noch bei den Indies war, Fand ich ihn auch super, aber er ist halt eben so kein Charisma-Bombe, sagen wir es mal so. Und auch so von den Promos her passt das für mich nicht. Und Enzo Amore unterhält mich, der erreicht mich halt irgendwie. Ist das bei dir ähnlich?
Ja, ich meine, Enzo war ja schon immer ein Arschloch und jetzt ist es halt auch offiziell so ungefähr. Also das, ich brauche ihn. Also ich fand jetzt die jetzt gerade sein, oh, ich bin heiser und kann nicht mehr reden und deswegen brauche ich jetzt einen Ersatzsprachrohr am nächsten Tag bei Raw. Das war ganz
Das
lustig.
stimmt, ja.
Das war witzig und es ist auch gut, wenn er die immer 5 oder 10 Minuten reden kann und oder darf oder muss. Aber so. Ja, hat schon was. Also ich bin auch mal sehr gespannt, ob der die Bodyguard-Geschichte wirklich auch noch mal nachkommt, dass er sich ein Bodyguard engagiert. Und ich bin nach wie vor der Meinung, wenn Cass bis dahin gesund ist, wäre es eine gute Idee. Weil den braucht Solo auch keiner.
Nee, aber es wäre natürlich
Aber,
schon eine
naja.
ziemliche Degradierung vom potenziellen Number One Contender, der er ja irgendwann mal gewesen ist, hin zu ja zum Bodyguard von seinem kleinwüchsigen Kumpel.
Ja, ich würde ihn auch zum Bodyguard von seiner Lebenspartnerin, bin ich nach wie vor, halte ich auch für immer noch für eine gute Idee, aber dazu müsste halt getradet werden. Aber nee, also das Match an sich, es war halt, und es war nicht ganz so schlimm wie das letzte mit Neville, wo er wirklich traurig
Ja.
war. Aber es war ja auch kein Match per se, sondern einfach damals bloß eine Story mit irgendwelchen lästigen Match-Fragmenten dazwischen. Aber ja,
Ja.
Mai. Ich weiß nicht. Also,
Das hat mir jetzt auch nicht
ja, wenn
wehgetan,
ich.
so in dem Sinne. Ne? Es war jetzt auch nur knapp
Nö,
9 Minuten, also es ging relativ fix vorbei. Und ja, das haben wir halt wieder Enzo als Champion.
ja, und mit seiner Entourage, wobei das auch nie so richtig erklärt wird, warum die ihm jetzt eigentlich alle helfen, auch nur so am Rande, ja. Er bezahlt sie wohl, aber ja, okay, dann ist es halt so. Aber naja, also. Würde mir zwar schon wünschen, dass die Cruiserweights wegen Cruiserweight-Tum spannend und interessant wären, aber wenn es wenigstens so überhaupt, dann
Ja, ich meine,
gut,
das
gibt
Problem ist halt
Schlimmeres.
eben, dass du in der Cruiserweight Division immer zu wenig Charaktere hast irgendwie. Also, so ein paar hast du ja. Ich meine, da so ein Jack Gallagher zähle ich mit dazu, einen Brian Kendrick zähle ich auch noch mit dazu. Beim Cedric Alexander versuchen sie es. Und da wird es dann auch schon langsam dünn mit wirklich Persönlichkeiten, die sie aufgebaut haben. Deswegen macht es da schon irgendwie Sinn, auch auf einen Enzo Amore zu setzen, weil der halt eben da auch so ein gewisses Flair reinbringt. Das muss man eben einfach lassen. Also, man könnte jetzt da über seine wrestlerischen Talente noch schimpfen, wie man möchte, aber sind wir alle ehrlich, also wir schauen A gerne zu, wie Enzo Amore verkloppt wird und wir hören auch gerne zu, wenn er halt seine Leute beleidigt, also weil es einfach lustig ist und weil er das halt irgendwie kann und dass man jetzt ihn da zum Champion macht und ihn da wirklich zum arroganten Loudmouth, wie sie es ja immer so schön sagen, ne? Also hier mit Prahlen und ich weiß nicht was, also ich kann damit leben, also das ist mir dreimal lieber, als wenn einfach nur da die Jungs so ihr Programm runterfahren, was ja aufgrund der fehlenden Charaktere halt innerhalb der Raw-Shows eben nicht richtig funktioniert hat. Muss man auch ganz klar so sagen. Also haben ja das Interesse einfach an der Cruiserweight Division verloren, weil da halt eben die wirklichen Persönlichkeiten gefehlt haben. Und mir ging es da nicht anders. Also, so gerne ich mir Cruiserweight Wrestling anschaue, gerade wenn ich das bei WWE sehe, will ich auch Persönlichkeiten dazu haben. Das ist halt eben nicht passiert. Und jetzt hat man zumindest mal so eine und noch ein paar andere dabei. Ich kann damit leben, dass das jetzt erstmal so läuft. Na, wie.
Ja, wobei die theoretischen Persönlichkeiten, die man hat bei den Cruiserweights, die hauen ja mal
Ja,
alle
das stimmt
ab.
auch wieder. Ja, also Austin Aries und Neville beide weg, obwohl Austin Aries ja jetzt auch irgendwie Backstage bei TLC gewesen sein soll und anscheinend wohl auch bei Raw, also mal sehen.
Nee, er hat aber, also ich habe noch gestern
Performance Center aber
gelesen, dass
auch.
er gesagt hat, dass es Quatsch ist, weil das Foto, dann hätte er sich jetzt magisch in 8 Stunden irgendwie Haare wachsen lassen müssen, damit es so. Da passend hin. Also ich habe es nicht näher verfolgt. Ich habe das Gerücht auch gelesen, habe mir gedacht, naja, wer weiß, keine Ahnung. Zurückkommen wird er wohl kaum.
Wir werden sehen. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Weiter geht es auf jeden Fall auf der Card mit eigentlich dem Dream Match auf der gesamten Card hier, was ja dann auch durch den Ausfall von Bray Wyatt jetzt zustande gekommen ist. Da gab es nämlich dann den Demon, also Finn Balor gegen AJ Styles. Und also erstmal muss man da Hut ab vor AJ Styles, der dann einfach mal da noch quer über den Globus gereist ist, um diese Show hier wahrzunehmen. Und ich fand den Kampf super, muss ich ganz klar sagen. Also, dass es dann Leute gibt, die sagen, nein, woanders wäre es besser gewesen. Also, Chris hat mir da so zwischendurch noch so einen Kommentar von einem einschlägigen Forum irgendwie rübergeschickt, wo man sich denkt, so, Leute, ganz im Ernst, das war ein richtig geiler Kampf und mir hat der echt gut gefallen. Also, wie war denn das bei dir?
Ja, also ich Ich muss es ganz dummerweise sagen, mir fällt schon gar nicht mehr viel ein nach 1,5 Tagen. Ich weiß, dass ich am Schluss gedacht habe, der war gut. Das hat was. Ich kann mich erinnern, dass ich mir gedacht habe, oh, der Coup de Grâce am Schluss, der sah ziemlich böse
Ja, weil
aus.
er wirklich mal gestanden war quasi. Er stand hier wirklich auf den Bauchmuskeln von AJ Styles da.
Ja, der, ich meine, der Dingsens, der Shotgun-Dropkick sieht ja eh immer fies aus, aber dann der Coup de Grâce hinten nach, der war auch noch ziemlich ouchy.
Ja.
Und dass ich mir gemerkt habe, es war ein guter Kampf. Ich könnte aber jetzt tatsächlich nicht genau sagen, warum. Und was ich mir auch gemerkt habe, er hat keinen Styles Clash machen
Ja,
können.
das stimmt.
Den hat er nicht durchziehen können. Er hat ihn angesetzt, aber er hat ihn nicht durchgebracht. Das ist vielleicht auch ganz gut so, den muss man ja nicht beim ersten Mal schon zwingend unterbringen. Und dass natürlich tatsächlich die anderen zwei nicht involviert waren.
Genau, Luke Gallows und
Die haben
Karl
sich dann
Anderson.
am Genau, die haben sie am nächsten Tag dann verprügeln lassen dürfen. Das ist schon auch okay. Also, dass das Ganze jetzt wirklich, ich meine, dass es jetzt eine Fortsetzung finden müsste eigentlich, ist ja, liegt irgendwie auf der Hand. Das wäre ja natürlich Survivor Series am naheliegendsten. Aber ja, also es war schon,
Ja, schauen wir mal, ne?
ja.
Also
Also
ich
ich.
muss halt sagen, mir hat der Kampf extrem gut gefallen, weil der so, es war halt kein typischer Indie-Kampf, so in dem Sinn, was euch vielleicht ja so ein paar Leute erhofft haben. Ich finde, das war so ein schöner Kampf, der ging in so Wellen. Also du hast verschiedene ja, Phasen dieses Kampfes gehabt. Es ging erstmal so ein bisschen langsam los, wo sich dann beide erstmal bewiesen haben. Dann irgendwann gab es ja auch diesen Schlagabtausch der beiden und gegen Ende dann, also der Kampf ging ja knapp 19 Minuten, also 18 Minuten 20 oder sowas. Und dann am Ende haben sie dann beide eben all in gegangen und haben da wirklich die dicken Bomben rausgeholt. Und ich fand, das war ein herausragender Kampf. Also jetzt nicht kein 5-Sterne-Match, kein 8-Bananen-Match, was auch immer, aber das war schon in der oberen Güteklasse auf jeden Fall anzusiedeln und hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ich mag die beiden, auch wie sie miteinander harmoniert haben, muss auch dazu sagen. Also ich habe es jetzt nicht nachgeprüft, aber es hieß, dass die beiden zum ersten Mal aufeinander getroffen sind. Das kann auch durchaus möglich sein. Und gerade wenn man dann noch irgendwie berücksichtigt, dass AJ Styles halt eben da Jetlag und Reisestrapazen in den Knochen hat, da muss man auch mal sagen, was für ein Profi ist AJ Styles, bitteschön, was der da einfach mal leistet, damit hier das Match irgendwie da zustande kommt. Also ich kann mich da nicht beschweren. Ich fand den Kampf echt gut und ich hoffe auch auf eine Fortsetzung. Ich hoffe vor allem auch auf eine Geschichte, weil das war jetzt ja so ein bisschen aus der Not geboren und quasi ohne Hintergrund. Und ich würde diesen Kampf gerne noch mal auf einer vielleicht etwas größeren Bühne mit mehr Aufbau sehen wollen, weil die beiden können eine Geschichte im Ring erzählen und ich glaube, wenn man denen halt die entsprechende Story als Hintergrund gibt, dann glaube ich, kann das auch nochmal ein deutlich besseres Match werden. Also dieses Match war sehr stark, aber ich glaube halt, dass das nur der Anfang von etwas Größerem gewesen ist, weil man hat gesehen, die beiden haben Chemie zusammen und wenn das jetzt eben noch durch eine Story unterfüttert wird, dann kann das richtig geil werden. Ja, und in diesem Sinne, glaube ich, bin ich da auch bei dir, dass ich sage, vielleicht auch für die Survivor Series, warum denn nicht? Also, das macht ja total Sinn eigentlich.
Ja, eben. Es würde einfach Sinn machen, vor allem nachdem ja dann AJ Styles einfach zur Gaudi noch einen Tag länger da geblieben ist. Gut, am Ende der Sendung hat sich's auch erklärt, warum, aber es war ja am Anfang, denk mal, warum ist denn jetzt eigentlich immer noch da? Weil es ihm halt so gut gefallen hat. Okay, aber nee, es wird sich einfach anbieten. Und es war ja auch, ich meine, es war ja Face gegen Face quasi, aber warum auch nicht? Das kann ja auch mal funktionieren. Wobei die lustige Geste am Schluss, ja, für die Insider.
Ja,
Offensichtlich,
natürlich.
ja, und es gibt ja auch Spekulationen, dass das dann am Montag, dass Finn Balor dafür quasi abgewatscht worden ist. Du wirst jetzt verfüttert an
Ach so,
Kane.
okay.
Yay. Ja, mehr weiß man es, aber wir haben ja vor der Aufnahme schon kurz angerissen, dass das irgendwie sehr für den Arsch ist, dass man dem guten Herrn Balor so einen Prestigesieg gegen AJ gibt und dann am nächsten Tag ihn rund macht.
Ja, wobei ich da halt sagen muss, ich sehe ja den Demon und Finn Bálor sehe ich als zwei Wrestler. Und ich glaube, so versucht WWE das auch zu etablieren. Also sprich, wenn der Demon einen großen Sieg einfährt, ist das nicht zwangsläufig auch ein großer Sieg für Finn Bálor. Und wenn Finn Bálor eine Niederlage einsteckt, ist das nicht unbedingt eine Niederlage für den Demon, weißt
Ja, aber es macht ja keinen Sinn für mich,
du?
weil
Das ist
dazu, ich
Wrestling-Logik,
meine,
Mann.
ja, aber der Punkt ist, er macht ja genau das Gleiche
Ja.
im Ring. In dem Moment, wenn der auf der Entrance rum ist, ist es genau das Gleiche. Er hat keine andere, er ist nicht aggressiver, er macht keine anderen Moves, er macht nichts, er ist einfach Finn Balor mit einem angemalten Gesicht. Und ja, also Deswegen finde ich, das zu sagen, das sind zwei verschiedene und er legt ihn nur auf, wenn es ein besonderes Match ist, damit er seine innere Kräfte rauskitzeln kann. Die sind aber gut getarnt, die inneren Kräfte, weil sie genauso sind wie die normalen Kräfte. Aber
der verträgt mehr Schaden, weißt du? Das ist dann nochmal so wie bei Street Fighter nochmal so der zusätzliche Energiebalken oder sonst irgendwas.
Ja, also es ist, ich finde, das gibt, ich meine, wobei, mir graust das ein bisschen, wenn dann jetzt irgendwann mal der Herr Wyatt seinen Mumps oder seine Meningitis, was jetzt auch wirklich war am Ende, seine virale.
Was auch immer.
Virale Infektion, haben sie gesagt?
Oder? Ja, irgendwie sowas.
Mit Infection. Ja. Also, es ist ja vom Hören sagen dort Mumps bei manchen Leuten und nicht Meningitis. Das ist aber, ist dann also weniger dramatisch, aber trotzdem ein paar Wochen. Wenn der wieder zurückkommt, dass sie dann da weitermachen, wo sie aufgehört haben, und statt dass sie es jetzt still und heimlich unter den Tisch kehren, damit es vorbei sein kann. Ja. Das, was dann doch besser wäre, aber.
Ja, mal sehen. Weiß ich nicht. Ich schaue mir, glaube ich, lieber eine Fehde mit AJ Styles und Finn Balor an, als mit Finn Balor gegen Bray Wyatt.
Wobei natürlich, sobald dann diese ganze Cross-Brand-Geschichte durch ist, dann hat er ja wieder nichts mehr anderes zu tun erstmal. Also es ist schon ein bisschen fies.
Man munkelt ja, dass er der nächste Brock Lesnar-Challenger sein soll.
Ja, und das macht es natürlich auch nicht besser. Also das ist, vor allem, finde ich es nicht glaubwürdig, selbst wenn er einen Demon auf, also ein Brock Lesnar dürfte sich von einem Demon null beeindrucken lassen.
Ja.
Weil einfach so stoischer, und gleichzeitig ist halt ein Finn Balor physisch gar kein Vergleich zu einem Braun und einem Joe.
Das stimmt, ja.
Dass ich jetzt glaube, dass der mehr Chancen haben sollte wie diese zwei gegen einen Brock. Also das ist ein selbsterklärender Ausgang der Fehde dann. Deswegen eher . Also der geht dann sämtliche Brisanz ab, sag ich jetzt mal.
Ja, ich bin gespannt, wie man das aufbauen wird. Aber ich glaube, es wird halt diesen Kampf Brock Lesnar gegen Finn Balor, glaube ich, wird es halt geben. Wie man den dann aufzieht und wie, du hast natürlich absolut recht, ne? Also Finn Balor ist halt eben noch nicht mal die Hälfte von Brock Lesnar so gefühlt, ne? Da muss man halt mal schauen, wie man das aufgedröselt kriegt, dass das irgendwie doch ein glaubwürdiges Match wird, ne? Wir haben, auf der einen Seite kann ich mir halt eben vorstellen, dass dann auch Brock Lesnar entsprechend verkaufen wird. Und da ist ja jemand, der auch kleinere Gegner gut aussehen lassen kann. Ne? Also auch ein Kurt Angle ist jetzt nicht so riesig groß im Vergleich zu einem Brock Lesnar. Und da zwischen den beiden hat es halt grandiose Matches gegeben. Müssen wir mal abwarten, wie das aussieht. Ne? Ansonsten hier klare Empfehlung für Finn Balor gegen AJ Styles. War richtig gut, richtig, richtig gut. Weiter auf der Card ging es dann mit Jason Jordan gegen Elias. Und das war wiederum eher so, meh. Oder? Also das ist jetzt so ein Kampf, das ist jetzt anderthalb Tage her, dass ich mir das angeschaut habe, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, was da passiert ist.
Ich finde sehr lustig, dass inzwischen irgendjemand beschlossen haben muss, Corey Graves darf nicht mehr auf Elias haten. Weil er respektiert ihn total so ungefähr. Also der sagt jetzt, sobald er im Ring ist, dann finde ich ihn absolut toll, fast schon. Und während seinen Musikgedönsens sagt er eigentlich relativ gar nichts mehr. Es war ein bisschen kurios, weil er den ja so richtig abgehatet hat zu NXT-Zeiten. Aber ich finde Elias irgendwo, also zu NXT-Zeiten fand ich auch, mein Gott, schon wieder was weg, interessiert mich nicht. Aber hier irgendwie, der macht eine gute Figur, finde ich. Und ich meine, hilft natürlich, wenn man ihn in den Ring stellt mit jemand, der einfach nur langweilig ist.
Ja.
So leid es mir tut um den armen Herrn Jordan. Also bei American Alpha fand ich ja auch gut, aber der hat halt gar nichts. Jetzt ist er hier so ein kindischer Depp, der mit Gemüse um sich wirft. Dann haben sie ein Match, wo, also in meiner Erinnerung, tatsächlich trotzdem gar nicht so schlecht war. Und dann haben sie ein Match, wo offensichtlich, also ich würde mal sagen, der Schluss ist, das war ein ordentlicher Bock vom Referee. Es kam mir nicht vor, als ob das geplant war. Der hat versehentlich einen Three-Count durchzogen, wo es keiner war. Das war eindeutig, er hat es ja nicht gesehen. Also man hat schon in der Wiederholung gesehen, der war an der anderen Seite, der hat es wohl nicht gesehen. Ja. Und dann gab es halt dann die Fortsetzung der Fehde, geht halt jetzt weiter. Und das am nächsten Tag war ja offensichtlich auch nur ein Punkt-Sieg, Etappensieg für Elias mit der Gitarre. Machen sie einen JF Jarrett aus. Ja,
ich weiß es nicht, aber auch diese Rolle von Jason Jordan gefällt mir halt auch nicht. Dieses grinsende Honigkuchenpferd da am laufenden Band. Sorry, was ist das denn?
Das Beste war ja dann auch letzten Endes bei Raw sein Auftritt an seinem Abend, wie dann Chad Gable kommt. Chad Gable, drauf auf ihn, Verräter, zack.
Genau, du bist der Sohn, nicht ich, du Schwein.
War eigentlich Shelton Benjamin dabei?
Oh, habe ich ihn nicht gesehen.
Ich glaube nicht, gell? Glaub aber nicht. Es waren ja eh genug Leute nicht, aber also das müsste man echt fast nochmal analysieren. Nee, also ich fand Elias, finde ich erstaunlicherweise immer noch interessant. Ja. Jason Jordan leider gar nicht, deswegen, also nach wie vor die ideale Lösung vielleicht wäre für mich dann, dass man halt Finn Balor und Elias weiterführt, was ja auch schon mal, hatten wir ja schon öfters, das wurde ja so ein bisschen an geschoben und dann hat man es liegen lassen. Und warum nicht? Ich meine, ich weiß zwar auch nicht ganz genau, was Finn Balor für ein Problem mit Elias haben sollte, aber wenigstens hast du dann zwei Leute, die potenziell gegeneinander interessant wirken könnten.
Wir machen eine Petition auf. Ulrich Steppberger wünscht sich Jason, wünscht sich Elias gegen Finn Balor und nicht irgendwie Jason Jordan gegen Elias. Nein, ich finde das. Also ich finde diese Feder halt auch nicht gut, die jetzt da gerade abläuft. Weil, wie du schon richtig sagst, ne, also Jason Jordan wirkt halt einfach total blass und Elias ist eigentlich zu was Höherem bestimmt und ich hoffe halt deswegen auch, dass er hier als Sieger rausgeht und ich hoffe, dass man es irgendwie schafft, Jason Jordan hier Konturen zu verleihen. Ich bin trotzdem einmal gespannt drauf, wie man, ob man Jason Jordan irgendeiner Weise jetzt in dieses große Survivor Series Match einbringen wird, weil er ja schließlich auch der Sohnemann vom GM ist, dass er sagt, hey Papa, ich will da unbedingt rein, ich will mich beweisen und solche Sachen. Er hat ja schon seine Chancen bekommen. Ich könnte mir das vorstellen, dass man ihn damit reinsteckt.
Dann wirkt er, befürchte ich, aber wie ein ziemlicher Fremdkörper.
Irgendwo. Das ist doch nichts Neues.
Ja, aber es ist auch irgendwo so richtig. Ja, sie haben da diese Storyline angefahren und so und jetzt plötzlich, wer weiß, niemand hat sich Gedanken gemacht, was machen wir damit eigentlich irgendwie. Jetzt ist er halt da und
jetzt muss man irgendwas mit ihm anfangen, ne? Also, aber man hat halt nicht das Gefühl, dass das irgendwie einen roten Faden hätte. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, warum man jetzt auf einmal dieses, beschmeiß dich mit Obst und Gemüse da, dieses Gimmick da auf einmal jetzt damit einbaut. Nicht dieses Gimmick, aber dieses Snippet da mit einbaut. Das macht für mich gar keinen Sinn. Das passt auch überhaupt nicht zu irgendwas, ne? Also er war ja vorher eigentlich nur der pure Athlet und so und das war ja auch okay. Warum baut man denn nicht darauf auf und versucht ihn als puren Athleten zu etablieren? Stattdessen ist er jetzt hier irgendwie sowas, so dieses ständige Gegrinse da. Ich meine, da kann ich durchaus verstehen, dass Chad Gable da hingeht und ihm sofort alles aufs Maul hauen will. Also, das geht ja auch nicht. Ich finde das ganz furchtbar, was man da mit ihm macht. Der ist ein toller Wrestler, aber das, wie sie ihn da darstellen, ist halt echt grauenhaft.
Bei Elias denke ich mir mal auch noch zum einen, warum haben sie ihn eigentlich einen Nachnamen weggenommen? Ich verstehe es nicht. Ich sehe den Sinn und Zweck nicht. Inzwischen hat doch wieder fast jeder einen Nachnamen. Und irgendwie, der ist ganz schön groß, kann
das
sein?
Ja, das ist eine Kante auf jeden Fall. Ja, auch so vom Körperbau her, haben wir schon mal gesagt. Also es ist echt ein gut gebauter Heavyweight einfach. Ne? Das haben wir auch nicht mehr so oft.
Weil ich mir auch denke, wo könnte er als nächstes, wenn er mal zu hören bestimmt ist, dann würde ich ja mal Intercontinental Titel schätzen. Und dann stellst du ihn neben einen Miss, der ja dann auch doch Hausnummer weniger ist.
Einfach. Ja, aber wieso denn nicht? Mein Miss ist ja auch, da muss man natürlich mal sehen, wie dann die Konstellation ist, aber warum denn nicht? Also da sehe ich jetzt kein Problem. Also er ist jetzt ja nicht so dominant, er ist jetzt ja kein Braun Strowman, der ist ja einfach nur muskulös und gut gebaut und so. Also das finde ich schon durchaus okay.
Also ich frage mich auch gerade, ob ein Roman Reigns gegen Elias irgendwie funktionieren könnte. Ich meine, man kann sie ja unterscheiden. Der eine hat Tattoos und der andere nicht. Das geht schon noch einigermaßen. Aber wäre vielleicht auch eine Idee. Aber dann, ja gut, dann ist er am Ende der Fahnenstange ganz schnell. Aber naja, also jedenfalls Elias, wer hätte es gedacht, ist tatsächlich interessant. Ja. Ich hätte es vorher nicht unbedingt gedacht.
Ich auch nicht. Aber David hat ja damals schon auf ihn getippt, hat gesagt, der könnte was werden. Da war er auf jeden Fall deutlich der bessere Prophet, als wir das hier gewesen sind. Der Kampf war bla, der war okay, aber er war jetzt auch nichts, was man irgendwie längere Zeit im Kopf behält.
Nö, aber er war für einen Füllerkampf zwischen den zwei Highlights, da war er tatsächlich eigentlich sogar eher gut.
Ja, okay. Lassen wir es mal so stehen. Ich kann mich da kaum noch dran erinnern. Der ist ja irgendwie so an mir vorbeigeflogen. Ich kann das ist subjektive Wahrnehmung.
Ja, vielleicht sagst du Jason Jordan. Es ist auch. Ja, er ist aber, also sagst du, du kannst dich kaum noch daran erinnern. Das heißt aber immerhin, dir ist nichts besonders Schlimmes dran in Erinnerung geblieben. Das ist ja auch schon mal was. Eben so für einen Füllerkampf, wo vor 2 Wochen war doch, was war der Füller, wo ich dann so verzweifelt bin gleich wieder?
Boah, keine Ahnung.
Da war doch der Filler richtig schlecht.
Wir haben schon ziemlich viele schlechte Filler gesehen, aber ich weiß nicht mehr, was du da noch da ausgesucht hattest.
Nee, ich habe also was war denn bei SmackDown?
Bei Hell in a Cell? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr.
Es war auf jeden Fall, also irgendwas, was man sich hat drüber ärgern müssen. Aber egal. Jedenfalls, ja. Und jetzt haben wir hier das große Hauptmatch noch.
Genau, das große Durcheinander-Match. 5 gegen 3 Handicap TLC-Match zwischen auf der einen Seite The Miz, Cesaro und Sheamus, also The Bar, Braun Strowman und Kane und auf der anderen Seite ja, zwei Drittel Shield mit Dean Ambrose und Seth Rollins und das Shield-Ehrenmitglied Kurt Angle, der ja dann auch innerhalb der Show noch die Shield-Weste überreicht bekommen hat. Und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ich fand es zwar irgendwie als Auftritt ein bisschen cool, aber ich fand es auch ein bisschen schade, dass er halt eben nicht dann mit seiner Kurt Angle-Musik rauskam. Ich hatte ihm nämlich diesen großen Auftritt, diesen Solo-Auftritt, hätte ich ihm gegönnt. Und du?
Ja, also ich meine, alleine durch den Einmarsch, das hat sich ja im Laufe des Matches immer mehr verfestigt, hatte ich den Eindruck, da hat man jetzt einfach einen Roman Reigns rausgenommen und einen Kurt Angle reingesteckt und nichts geändert. Es hat sich einfach angefühlt, wenn ich mir jetzt dieses Match so vorstelle, mit Roman statt Kurt, es würde sich nicht komisch anfühlen, weil es fast haargenau auf ihn auch passt, bis auf den einen Spot, oh, Kurt ist jetzt durch, war es nach dem Tisch?
Ja, es war nach dem Pause durch den Tisch, ja.
Nach dem Tisch, oh, er muss jetzt rausgebracht werden, weil er so am Ende ist, dass er vom Arzt untersucht werden muss. Das hatten sie ja mit Roman Reigns auch schon, wo die League of Nations war es doch damals, oder? Ich meine, noch dazu, da war ja Sheamus mit beteiligt.
Beim Rumble, ja, da gab es auch diesen Spot, ja.
Da war, also es war der gleiche Spot wieder und das hat sich für mich den Eindruck ergeben, das hätten sie mit Reigns ganz genauso gemacht, wenn er denn da gewesen wäre. Also ich habe hier keinen Kurt Angle spezifischen Eindruck gewonnen. Er ist jetzt halt drin, aber es hat sich irgendwie nicht wirklich ausgewirkt groß. Ich meine, gut, das ganze Ding ist ja eh ein Kuddelmuddel-Match gewesen.
Total.
Im Hochkant. Ich meine, angefangen natürlich von den Leuten, die einfach dabei sind. Also ich bin auch hinten nach aus dem Match gegangen, habe mir gedacht, boah, das war viel zu viel. Ja. Viel zu viel Gedöns an den Stellen, wo man hätte sagen können, da wäre es jetzt cool gewesen. Hier Schluss. War es nicht Schluss. Am Schluss musste natürlich das unvermeidliche Ende kommen, aber mit dem ganzen Zeug, was vorher passierte, war es einfach zu viel des Guten und zu doof. Und dann auch noch gedacht, Sheamus und Cesaro hätte man einfach weglassen können. Die haben in diesem Match keine Rolle gespielt, außer irgendwie noch mehr Leute in den Ring zu stellen, gefühlt. Hätten wir auch ein 3-gegen-3 Match machen können, das hätte nicht weiter aufgefallen. Und das ganze Match fühlt sich so an, als ob man die große, fette, neue Fehde Kane gegen Braun hat aufbauen wollen. Genau. Und dann tut es mir schon weh, weil Braun, ja, okay, aber warum, aber Kane?
Ja, also mir geht das so ähnlich. Also ich fand das Match auch extrem viel einfach, also sehr viel durcheinander, sehr viel Chaos. Das war auf der einen Seite war es halt eben ganz cool, auf der anderen Seite finde ich aber, fehlte mir halt so der rote Faden. Auf der einen Seite, du hattest halt immer wieder diese Momente gehabt, wo dann gerade Ambrose und Rollins halt dann eben sehr, sehr hart attackiert haben, also mit den Stühlen. Es gab ja dann auch diesen doppelten Splash, wo man dann quasi Strowman und Kane erstmal aus dem Match genommen hat und solche Sachen. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass man hier, für mich war dieses Comeback von Kurt Angle einfach verschenkt an diesem Match, weißt du, weil das eigentlich, du hast es richtig gesagt, ne? das hat sich nicht angefühlt, als ob er da homogen in dieses Match reingehört hätte, sondern er war wirklich da reingeworfen und klar hat er irgendwie seine Momente gehabt, also wo er diese Serien von Suplexen gezeigt hat und dann auch, als er dann zurückkam, wo er dann den Angle Slam gezeigt hat und hinterher seine Trademark-Moves und so gezeigt haben. Aber ich habe mich da trotzdem irgendwie immer so ein bisschen gefühlt wie so, ach ja, guck mal, jetzt ist der alte Mann ist auch noch dabei. Und immer wenn es halt irgendwie schwierig geworden ist, dann mussten halt Dean Ambrose und Seth Rollins so mit Tempo und Energie irgendwie die Krone aus dem Feuer holen. Ich hatte nicht das Gefühl gehabt, dass Kurt Angle in diesen Kampf reingehört. Und das passt ja auch eigentlich zu deiner Theorie, dass man ihn eigentlich hier nur so in die Roman Reigns-Rolle reingestopft hat. Ja, und dann auch wie du es auch gerade richtig gesagt hast, ne? Also für mich wäre wahrscheinlich das bessere Match, wäre auf jeden Fall dabei rausgekommen, wenn es halt eben The Shield, beziehungsweise The Shield und Kurt Angle gegen The Miz, Cesaro und Sheamus gewesen wäre. Klares 3 gegen 3, wo du klare Strukturierung hast, weil hier hat sich das wirklich so angefühlt, als ob dieses gesamte Ding eigentlich nur dafür da ist, dass Braun Strowman zum Babyface turnt und dann eben gegen Kane antreten darf demnächst. Und das passt für mich halt im Jahr 2017 überhaupt nicht mehr. So diese Kane-Geschichte fühlt sich so merkwürdig an. Und wir haben es jetzt auch schon bei Raw gesehen, wo dann auch der gute Finn Balor dann von Kane mehr oder weniger schnell abgefertigt worden ist, wo natürlich sich die Leute auch drüber aufregen. Kann ich auch verstehen. Ich habe mir auch gedacht, so, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, so dass jetzt der 50-jährige Kane kommt von seiner Bürgermeisterkampagne zurück und darf dann hier eben Finn Balor wegpusten, der eben am Vorabend noch AJ Styles geschlagen hat. Also klar, ja, Storyline und so, bla, ne, macht alles Sinn in irgendeiner Form, aber es ist halt trotzdem so, innerhalb der Geschichte und innerhalb der Kontinuität dieses WWE-Universums macht es eigentlich keinen Sinn, dass Finn Balor hier diese Niederlage so klar und eindeutig eingesteckt hat. Ansonsten waren natürlich coole Aktionen dabei, das muss man auch mal ganz klar sagen in dem Kampf hier. Also wir haben die Splashes gesehen durch die Tische, ja. Wir haben hinterher noch den Chokeslam von der Rampe gesehen und alles Mögliche. Das war schon unterhaltsam
anzuschauen. Also den Chokeslam und die Rampe, da habe ich mein Problem mit. Gut, es war ein Chokeslam durch die Rampe durch.
Durch die Styropor-Rampe.
Das akzeptiere ich, aber danach, oh Gott, er lässt einen Stapel Stühle auf ihn runterfallen. Das wird jetzt Braun endgültig ausnocken. Es sind scheiß Stühle, die da runterkommen. Natürlich sind es Stahlstühle, aber ach komm, da fallen halt ein paar Stühlchen runter auf den Riesenbrock. Also das fühlt sich nicht so an, als ob das, ich meine, Braun Strowman wird von einer Müllpresse zerquetscht.
Das war ist doof. Das war richtig doof.
Ja, vor allem, weil es dann ja in der nächsten Sendung bei Raw erst sehr spät überhaupt ein bisschen angerissen wurde. Wäre cool gewesen, wenn dann Braun irgendwie wieder ausgebrochen wäre, natürlich.
Darauf habe ich auch gewartet, dass er halt irgendwie jetzt das Ding von innen aufdrückt oder sonst irgendwas. Aber das Ding mit der Müllpresse, da habe ich mir auch gedacht, so Leute, also Entschuldigung, das ist jetzt echt schon ein bisschen sehr weit hergeholt. Wir wissen ja, Braun Strowman ist hier das Monster Among Men und so, aber es ist doch jetzt auch ein bisschen albern, ihn da in die Müllpresse reinzustecken.
Ja, der ganze Müllwagen war völlig überflüssig.
Passt ja auch
das
gar
war
nicht
ein Element
rein.
Zu viel. Ja, und dann holt Mist den Müllwagen, damit man da zwei Drittel Shield nahe wirft. Die wehren sich dann aber magisch plötzlich wieder, ich habe ja gerade noch mal kurz überflogen. Irgendwie habe ich gar nicht wahrgenommen, dass ja Braun nach seiner Wiederauferstehung unter den Stühlstapeln die anderen verkloppt hat von seinem
Ja,
Team.
Doch, er ist dann nochmal so durchgedreht und dann ab die Post.
Also ja, so ganz vage jetzt, wo man es so sagt, fällt es mir wieder ein bisschen ein und dann haben sie ihn halt weg entsorgt quasi.
Genau.
Aber irgendwo, ich sehe das nicht als Face-Turn von, also irgendwo, wenn das Ganze jetzt hier als Face-Turn von Braun gedacht war, ich finde, das funktioniert nur sehr begrenzt, weil dazu bräuchte er einen richtigen, charakterstarken Heel dagegen und nicht einfach Kane, der halt mal wieder kurz vorbeischwebt und jetzt, ja, ich bin ein Monster, sagt. Das ist mir alles ein bisschen aufgesetzt,
ja.
Bei Wrestling aufgesetzt sagen. Aber es ist einfach irgendwo, also mir tut's ein bisschen leid, dass halt Cesaro und Sheamus so völlig wertlos da in dem Match auch noch Randerscheinungen waren. Und irgendwie die Motivation von Miss ist ja auch, gerade immer vorher ja, Kurt Angle rund machen, aber der hat ja überhaupt keine Rolle gespielt. Also es war alles ein bisschen zusammengestoppelt.
Ja, man hat halt gemerkt, dass es so ein bisschen aus der Not geboren ist, das gesamte Match halt eben auch und der Aufbau daraus. Und das war einfach auch zu viel. Also das ist es halt einfach. Also wie gesagt, ich fand das jetzt von dem Einsatz der Leute, die dabei waren, da will ich gar nichts wegreden. Also die haben da sich echt bemüht und das Match war ja auch irgendwie auf seine Car-Crash-Art, irgendwie war es auch unterhaltsam. Also, ich habe mich da jetzt nicht groß gelangweilt. Es hätte vielleicht ein paar Minütchen kürzer sein können für meinen Geschmack, aber da ist ja immer irgendwas passiert, ne? Und das erwartet man ja auch vom TLC-Match, aber so richtig stringent und in sich logisch war das halt überhaupt nicht. Generell muss ich mal hier so den Bogen zu schlagen. Also, zum einen finde ich ja halt, dass dieses Kurt Angle-Comeback hier komplett verschenkt war. Also so, auch wenn er dann diesen Comeback-Moment dann gehabt hat, wo er im Match dann eben nochmal rausgekommen ist und sich da als harter Kämpfer feiern hat lassen können. Also sorry, da haben sie echt was richtig Großes weggegeben in diesem Moment, ne? Weil dieses erste Match von Kurt Angle, das hätte halt was ganz richtig Geiles sein können. Und jetzt war es halt so, ach ja, übrigens hier, der alte Mann darf nochmal mit den zwei jungen, coolen Typen daran. Und man sieht das ja auch, diese Memes, die gerade über Facebook gehen. Ich weiß nicht, hast du die gesehen?
Nee.
Also da gibt es dann auch so nach dem Motto, da siehst du halt, wie die halt eben da die Treppe runterkommen und Rollins und Ambrose stehen da eben davor und interagieren mit der Crowd und Kurt Angle steht halt dahinter und grinst. Und da steht dann auch drüber, so nach dem Motto, ja, wenn du mal mit den coolen Kids am Tisch sein darfst oder sonst irgendwas, ne?
Ich finde auch, was Angle, gut, er konnte ein paar seiner Aktionen, aber er hat mich nicht überzeugt, dass ich ihn als validen Wrestler als Bedrohung quasi wahrnehme, sondern mehr so als alter Mann, der halt doch noch mal zwischendurch zwei, drei Sachen machen kann. Das, so also nach dem Motto, das klappt schon noch, aber nicht so, ich nehme dich als regulären Competitor wahr, sag ich jetzt mal. Das tue ich mir schwer. Also wenn der Gedanke, wenn jetzt wir wirklich auf einen Shane gegen Kurt zuarbeiten würden, Ich müsste ernsthaft sagen, Shane ist glaubwürdig und der kann ja dann mal einen vernünftigen Schlag imitieren, aber der wirkt halt so, als ob er noch Saft hätte, um mehr zu tun.
Ja, aber ich muss auch dazu sagen, um dir hier ganz kurz radikal ins Wort zu fallen, ich finde, das ist auch eine echt beschissene Matchart für jemanden wie Kurt Angle. Ja. Also Kurt Angle war immer jemand, der eigentlich großteils durch seine, der hat auch seine wirklich richtig starke False Count Anywhere Matches und so gehabt. Wir haben gerade das Match gegen, gegen Shane McMahon, King of the Ring 2001 angesprochen. Es gab auch geile Street Fights gegen AJ Styles und auch andere Matcharten, auch gegen Samoa Joe und so. Aber es ging eigentlich bei Kurt Angle, war eigentlich immer jemand, der am besten gewirkt hat, wenn er halt eben innerhalb des Ringgefirts irgendwie unterwegs gewesen ist und da einfach seine Leistung abrufen konnte. Und das war ja hier aufgrund der Stipulation gar nicht möglich. Das war einfach so viel durcheinander. Und das wirkte genau so, wie du es gerade gesagt hast. Also Kurt Angle kam halt dann rein. So, der alte Mann darf jetzt noch mal zeigen, was er kann, darf sich noch mal den Jubel abholen. Ne? Und dann dürfen die anderen wieder übernehmen. Und dann passiert irgendwas Verrücktes. So. Und das war einfach für mich ein gänzlich unmögliches Match, um einen Kurt Angle zurückzubringen, weil er da gar keine Chance gehabt hat, sich irgendwie gut zu verkaufen. Also, und vor allem auch, was hätte er denn hier machen sollen, damit er sich da gut verkaufen kann? Also, dann hätte er irgendwas Verrücktes machen müssen. Da hätten wir gesagt, so, mein Gott, warum springst du denn jetzt den Moonsault vom Top Rope durch den Tisch oder sonst irgendwas, weißt du? Ja, ich habe mich mit der Rolle von Kurt Angle da sehr, sehr schwer getan.
Ich fand auch, ja, also irgendwo, er war halt da. Ich meine, er war ja lange Zeit nicht da und dann kam er wieder und dann was mir auch an mir noch hängen geblieben ist in diesem Match ist, oh, Tische hassen Dean Ambrose offensichtlich, weil zum einen mal geht der Tisch nicht kaputt und zum anderen mal bei der, was war es für eine Akt, kurz vor Schluss, wo er dann mit dem Knack auf die Tischkante kommt, quasi da, wo man sich auch denkt, oh, das muss jetzt aber schon wehgetan haben, aber zum Glück nichts Schlimmeres, aber das, also den haben die Tische diesmal schon richtig fies.
Ja, Grüße an Matthew von Botchomania, also da haben sie auf jeden Fall, ne, I am the table und so. Also das war richtig übel diesmal mit den Tischen. Ja, ne, sowas passiert halt, aber trotzdem insgesamt, ich tue mich da schwer mit. Ich finde auch diese neue Fehde mit Braun Strowman gegen Kane finde ich schwierig. Ich habe ja so ein bisschen den leisen Verdacht, dass es vielleicht doch auf Braun Strowman gegen Undertaker rausläuft.
Oh je, ich meine, an sich wäre die Idee an sich ist, wäre nicht schlecht, wenn der Undertaker überhaupt noch gerade laufen könnte, aber das ist halt das Problem. Also dann, das kann ja nur wie Kane bloß viel schlechter werden, weil einfach Kane ja wenigstens tatsächlich sich noch bewegen kann.
Ja.
Das sieht man ja auch. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt völlig unmöglich im Ring wirkt, wenn er was tut oder jetzt mit seinem Chokeslam, aber der wirkt halt noch fit. Fitter zumindest.
Ja,
ich finde grundsätzlich, dass man jetzt Braun, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat, hier so gegen ein anderes Monster gehen lässt, ist prinzipiell nicht schlimm, finde ich, aber das hatten wir mit dem Big Show eigentlich schon. Also er kann auch nicht wirklich davon profitieren. Er hat Big Show schon in Rente geschickt, in Anführungszeichen. Und dass er Kane in Rente schickt, das glaubt doch keiner. Aber so als Beschäftigungstherapie, gib Schlimmeres.
Ja, aber dafür opferst du halt hier ein großes Match eigentlich für diese komische Fehde. Also für so eine Übergangsfehde, weißt du? Das ist so das Bittere. Ich weiß, also ich fand den Kampf...
Und vor allem ist jetzt Kane eigentlich, nachdem ich es jetzt mehrfach gelesen habe, Kane ist doch eigentlich bei SmackDown gewesen und nicht getradet worden.
Ja.
Warum redet da keiner drüber, dass der plötzlich bei Raw ist?
Warum sollte WWE darüber reden, dass sie irgendwelche Logikfehler in ihrer Geschichte haben?
Ja, bei AJ Styles haben sie es ja auch irgendwie so, ja, das ist weil halt überhaupt und geliehen und alle waren dankbar und hä? Aber irgendjemand Drittes war auch noch genau Kalisto, gab es auch Leute, die gedacht haben, der ist getradet worden gegen Sin Cara, ja, sinnigerweise. Mhm. Dass man sie zusammenpackt, nein, man tauscht sie aus. Aber hier, gut, ist ja auch egal letzten Endes, aber jetzt haben wir ihn halt hier und dann kriegt er gleich wieder so eine prominente Rolle. Und ich meine, eigentlich der ganze Rest war ja Füller. Miz war halt ein Füller und der war halt das Opfer.
Genau.
Und irgendwie Rollins und Ambrose waren auch bloß dafür da, damit es einen Nostalgie-Engel gibt und Miz und Cesaro und Sheamus waren auch nur, wobei Cesaro konnte seinen Zahnschutz, seinen Mundschutz präsentieren, großartig.
Das stimmt.
Den er ja sinnigerweise wohl momentan wohl verschrieben bekommen hat, weil kann man ja verstehen. Irgendjemand war auch
Finn Bella hatte auch
der hat seinen Mundschutz rausgenommen.
Ich glaube nicht, dass das ein Mundschutz war. Ich glaube, das ist eine Zahnspange gewesen. glaube ich. Ich glaube, das also ich als jemand, der auch.
Du meinst, dass ihm die Spange abgesprungen ist?
Nee, ich glaube, das ist halt so, also ich habe ja auch lange Zeit so eine unsichtbare Zahnspange getragen. Und du kannst einfach dadurch, du kannst dadurch auch nicht so gut atmen und manchmal stört die auch einfach, je nachdem, wenn du, also an den Backen und sowas. Also das sah für mich nicht aus wie ein Mundschutz, weil das nur so aussah, als ob das über den Oberkiefer gegangen wäre.
Ja, es war auch so durchsichtig, so eben.
Genau, es gibt auch durchsichtige Mundschutz, aber die sind halt, die hast du ja immer so, dass du Ober- und Unterkiefer eigentlich machst. Also normalerweise, es gibt selten Mundschutz, dass du quasi zwei hast, einen für oben, einen für unten.
Ja, oder es fällt zumindest sehr stark auf, so wenn jetzt eben Nakamura mit seinem Mundschutz ja auch so beim Rumgrinsen. Aber dann muss ich mich schon fragen, wäre es nicht sinnvoller, sowas vor dem Match rauszunehmen? Hat es vergessen in der Aufregung?
Es heißt, man muss die 22 Stunden am Tag tragen, das hat man mir immer gesagt.
Ja gut, dann würde ich sagen, das Match hat keine 2 Stunden gedauert. es war ein bisschen kurios an der Stelle, dachte ich mir, was, wieso?
Ich weiß es nicht, es war halt nur so meine Vermutung. Ich hab halt sofort gedacht, ach guck mal, der hatte Zahnspange, die hatte ich früher auch. Das fand ich ein bisschen niedlich. Es sah für mich nicht aus wie ein Zahnschutz, keine Ahnung. Naja.
Ja, okay. Ja, nö, so klingt logisch eigentlich, aber nur einzige Unlogische ist, wieso hat er sie drin gehabt in dem Moment. Aber also gut, und bei Cesaro macht es ja Sinn gerade mit seinem... Ja. Seinen Zahnproblemen, sagen wir mal. Aber irgendwie, also es war mir einfach zu überladenes Gimmick. So irgendwie, als ob man, wenn das Ding schon TLC heißt, dann müssen wir alles in ein Match komprimieren, damit wir es überhaupt hatten.
Es war viel, da stimme ich vollkommen zu. Lass uns nochmal, also wir können ja hier jetzt eigentlich auch die Review hier abschließen so ein bisschen.
Ja gut, wir müssen eine Raw ja eigentlich schon
noch weiter. Genau, aber wir müssen erstmal noch hier das Fazit zu TLC für sich. Ne? Also wie fandest du den Event? Wir haben unsere geile Bananenwertung aus irgendwelchen dubiosen Gründen, 1 bis 8 Bananen. Wie viel sind's?
Was war denn die vor bei Helen
selber? Helen selber, der davor, ja.
Was habe ich da gegeben? 6 Bananen oder 5?
Ich glaube 5 oder 6, ja.
Also ich glaube, ich müsste hier mindestens eine Banane weniger geben, weil einfach die Versatzstücke zu ja, irgendwo, die guten Sachen habe ich schon wieder halb vergessen und die schlechten habe ich mir eher gemerkt. Also, das ist ein bisschen schwierig für mich. Aber ich sage jetzt mal maximal 5 von 8 Bananen.
Ja, also ich würde da mal zustimmen. Ich würde ihm, glaube ich, gute 4,5 Bananen geben und eine halbe Banane hat Jason Jordan geworfen. ich fand den Kampf, also den Abend an sich okay. Also, es war eine relativ kurzweilige Card mit ganz starken Ausbruch nach oben bei Finn Bella gegen AJ Styles und mit einem kleineren Ausbruch nach oben beim Main Event, der mir aber in sich zu chaotisch war. Und natürlich dann auch nochmal mit dem guten Damen-Match, was wir gehabt haben. Anderes waren aber halt auch viele Sachen, über die man sich halt hätte ärgern können. Also ich fand das Asuka-Debüt nicht so stark. Ich fand auch den Main-Event einfach zu chaotisch und zu wild. Da sind mir ein paar Sachen einfach abgegangen. Also das wäre besser gegangen, aber es war jetzt kein kompletter Reinfall in meinen Augen.
Es gab auch tatsächlich immerhin auch keinen richtig auffälligen Ausrutscher nach unten.
Nee, das gibt's ja eigentlich selten. Ich finde, es gibt ja halt manchmal einfach nur so Matches, die einen halt irgendwie nicht so erreichen. Also ich finde...
Ja, also wenn Bray gewesen wäre, ich glaube, dann hätten wir den Ausrutscher schon vorprogrammiert gehabt. Aber wobei gut, vor 4 Wochen war das Match auch nicht so schlecht, genau. Zugegeben. Aber oder dafür war dann das Cruiserweight-Match aus der Hölle. Aber gut, es war ja eine einzige Engel, bloß kein Match. Aber es war eigentlich...
Ja, es war ein solider Kampfabend, sagen wir es mal so.
Es war anschaubar und ich meine, viel mehr gibt es halt leider auch nicht. Ich muss sagen, aber immerhin bin ich jetzt nach Raw einigermaßen optimistisch, dass mich Survivor Series mehr interessieren wird, als ich vorher gedacht hätte.
Oh, wirklich? Da bin ich aber gespannt. Warum? Weil du auf die ganzen Inter-Promotional-Matches so scharf bist?
Ich habe hier mal eine Liste gehabt, was angekündigt war schon, wenn ich sie finden täte wieder. Also die großen Matches Team SmackDown gegen Team Raw, kann man nicht wissen, was man kriegt, das ist schwer, aber die ganzen Champion gegen Champion Matches, da sehe ich viel Potenzial drin zumindest.
Baron also, ich mein, gegen The Miz?
Das hält sich in Grenzen, aber wenn The Miz dabei ist, dann, also erstmal mal gucken, ob Baron Corbin dann immer noch ist, aber The Miz, der kann ihn besser machen. Alexa Bliss gegen Natalia, zugegeben, könnte besser sein, aber die Usos gegen Shield?
Das kann super werden.
Das wird, und dann immer, gut, Mahal gegen Lesnar, da hat man wenigstens die Chance, mal irgendwie was richtig cool zu finden, wenn Lesnar den hoffentlich einstampft. Ich weiß auch nicht, irgendwie dieses, und jetzt diese ganze Invasion-Geschichte, die macht es irgendwie ein bisschen interessanter. Vorher war halt so, ja, Mai, und, aber ob ich natürlich 4 Stunden plus das dann spannend finden muss und werde, ich weiß nicht, aber vielleicht lasse ich mich jetzt auch blenden von Usos gegen Shield. Und ich meine, also gehen wir mal davon aus, wir kriegen dann auch noch AJ gegen Baylor Teil 2 vielleicht. Das wäre dann ja auch eine Hoffnung,
Und
die man haben kann.
Engel gegen McMahon.
Ja,
Das ist so meine
sehr.
Theorie. Ich habe noch keine Gerüchte darüber gehört oder so. Ich finde das logisch, so in der Art und Weise, wie die beiden sich gerade angiften.
Ja, irgendwie müsste ich es ja. Ich meine, sie könnten die Teamkapitäne sein, aber es wäre irgendwie, das wäre ja verschenkt. Aber wobei, irgendwo musst du, ich weiß nicht, wie man Zane und uns da
Stimmt,
unterbringen
ja, war ja
soll.
auch
Ich tue
noch,
mir
ja.
sehr schwer, dass sie für ihren Brand antreten sollten. Die müssen eigentlich exponierter sein, weil einfach das gerade so super funktioniert mit denen. Aber, also Survivor Series, mal gucken. Ich meine, wenn sie schon die ganze Zeit immer davon reden, das ist das einzige Mal im Jahr, wo die Brands gegeneinander fahren, dass man dann auch wirklich sehr sich darauf fokussiert, dass sie auch wirklich gegeneinander agieren. Wobei natürlich dann eigentlich kein einziges Titelmatch dabei ist, oder? Ich meine, da geht es ja nicht, der Sieger kriegt
Nee,
beide, sondern es ist einfach bloß ein Freundschaftsmatch
es geht
quasi.
ums Recht, es geht um die Darstellung von Dominanz und so.
Ja, ich finde nur, dass es ein bisschen früh losgeht. Mit dem Bild von dem ganzen Ding. Weil wie wollen die denn jetzt diese Spannungen zwischen beiden Brands, wollen die jetzt 4 Wochen lang durchziehen und eskalieren? Oder sagen sie jetzt einfach, jetzt ist wieder gut? Ja, auch müsst ihr jetzt nicht heute Raw irgendwie zurückschlagen bei SmackDown
Eigentlich
irgendwie?
ja. Mein Problem ist eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass wir aktuell so eine Art Reset haben bei WWE. Ich finde, dass TLC für mich gefühlt außerhalb jeglicher Geschichten gelaufen ist und das war halt einfach da, so bam, und wir mussten jetzt damit leben. Und jetzt auf einmal heißt es, ach ja, übrigens, jetzt von jetzt auf gleich, es ist Survivor Series, jetzt treten Raw gegen SmackDown an. Weißt du, so als ob vorher nichts gewesen wäre. Und plötzlich kloppen sich Raw und SmackDown miteinander. Es fühlt sich für mich halt nicht homogen an. Es gab halt keinen Übergang in irgendeiner
Nee,
Form. Es gab ja auch
wobei.
vorher keine Ankündigung. Man hätte es ja auch vielleicht einfach vorher mal so ankündigen können und dann so ein bisschen unauffällig, so ein bisschen unterschwellig schon die ersten Spitzen abfeuern können, weißt du? So, dass die beiden, dass Angle und McMahon von mir aus auch nur am Telefon sich miteinander unterhalten hätten oder sonst irgendwas. Oder irgendwas so eine Fährte legen, dass das irgendwie darauf hindeutet und
Ja,
stattdessen.
aber dann wäre es ja keine überraschende Invasion gewesen, wenn sie vorher geredet hätten. Also, außerdem wurde, glaube ich, gesagt, dass sie miteinander geredet haben, weil er ja großzügigerweise Kurt Angle AJ Styles geliehen
Ja,
hat.
aber halt nicht so diese, weißt du, wenn,
Aber nicht on camera halt,
ja,
natürlich,
irgendwie
ja.
halt, oder auch, ich meine, jetzt auch so im Hinblick auf die Survivor Series, dass man da schon mal so vorher so ein paar, ne, Brotkrumen legt, dass man das irgendwie versteht. Mir geht das jetzt
Ja,
einfach alles
einen
zu
gab's
schnell.
ja. Einen gab es ja. Ich meine, der Jinder Mahal gegen Brock Lesnar, die Herausforderung, die war
Die war
doch
vorher,
schon
das stimmt.
bevor man erahnen konnte, dass Roman und Bray flach gehen und man alles umschmeißen muss. Also also das Top-Match in Anführungszeichen von Survivor Series hat sich da ja schon angebahnt. Top-Match, das klingt so traurig, wenn man das so überlegt, oder? Oh Gott. Also das immerhin, wobei ich auch bei dieser ganzen Under Siege-Invasion-Geschichte natürlich ein bisschen, sie haben ja angekündigt, das kam ja während dem Pay-Per-View zwei, dreimal, Shane McMahon kommt zurück zu SmackDown am Dienstag. Jetzt ist er einen Tag vorher schon da. Aber auch so, als ob nichts gewesen wäre wieder. Also nach seinem Killer-Match, wo er sich fast umgebracht hat und wo dann rausgetragen und angeblich ja schwere Verletzungen und so weiter diesmal. Und jetzt 3 Wochen später. 2 Wochen später steht er wieder im Ring und alles ist super.
Ja, so läuft das.
Also, ja, also gut, ich meine, anders funktioniert ja diese Storyline so auch wahrscheinlich nicht ohne weiteres. Deswegen auch da wieder, vielleicht hätte man bis nächste Woche warten sollen. Wobei ja AJ dann bei dieser Invasion wieder, da war er ja bei seinen eigenen Leuten dabei.
Genau.
Da habe ich ihn ja auch mit rumrennen sehen, mit dem blauen Leibchen. Aber wobei das auch süß ist, dass ja alle uniformiert
Das
reinkommen.
muss ja sein. Also wenn schon, da musst du auch deine Farben vertreten. Das ist ja beim Fußball nicht anders.
Wobei New Day war
Ja.
dabei, aber die Usos glaube ich nicht, oder?
Ich habe das nicht so 100%. Also
Wäre
gegen
ja
Chaos war es
schlüssig.
halt schwierig. Also mir hat Rusev extrem gut gefallen, muss ich mal ganz ehrlich sagen.
Rusev, den ich erst habe erkennen müssen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich es kapiert habe. Aber der ausschaut wie der verlorene Uso-Bruder
Das
inzwischen, mehr
stimmt.
oder weniger. Also ich meine, es würde Sinn ergeben, dass man in dieser Invasionstruppe nicht Leute mit rumschickt, die sich gegenseitig Spinnefeind sind. Aber da waren Baron Corbin und AJ Styles waren trotzdem in einer Gruppe. Aber wenn ich jetzt sage, also die Usos und New Day zusammen gemeinsame Sache machen, das wäre irgendwie ein bisschen komisch nach dem Battle vom letzten Mal. Aber
ich sag mal, das wurde auch bemängelt, dass halt quasi jetzt auf einmal alle wieder gut Freund sind und so, die vorher sich gehasst haben und so. Ich sag mal, das ist halt auch Wrestling-Logik so ein bisschen, weißt du, so nach dem Motto, ja. Der gemeinsame Feind vereint uns so in diesem Sinne.
Der Feind von meinem Feind ist mein Freund, so ungefähr.
Genau das.
Das ist alles ein bisschen konfus, finde ich jetzt. Also es ist alles, es fühlt sich für mich so plötzlich an, jetzt schon den Bild für Survivor Series zu haben, obwohl ja noch vier Wochen Pause sind.
Aber das finde ich schon relativ logisch eigentlich, aber mir ist halt
aber vier Wochen ist eine unendlich lange Zeit bei der WWE gefühlt, weil ja doch, alle zwei Wochen normalerweise irgendwas. Aber gut, verschiedene Brands, logisch, aber naja, mal schauen. Also es war, zumindest finde ich, hat's mein Interesse etwas mehr geweckt, wie sonst erstmal hatte. Also ich bin jetzt mehr an Survivor Series interessiert, wie noch vor ein paar Tagen.
Ja, ich bin mal gespannt. Immerhin etwas. Ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Also ich fand diese Invasion am Ende, fand ich eigentlich durchaus okay. Klar kann man da hier und da so ein bisschen meckern, aber das fand ich durchaus okay. Die Raw-Ausgabe an sich gestern fand ich jetzt nicht so mega spannend, muss ich sagen. Da war viel Dünnpfiff dabei und viel irgendwie so Nebensächlichkeiten. Das hat mir jetzt nicht so 100% gefallen. Das Ende war okay, Promo von Heyman war auch okay, das Match mit Styles und The Shield war auch okay, aber also in sich, das geht mir alles ein bisschen schnell, dass auch ein Kurt Angle einfach rauskommt. Ach übrigens, ich erkläre euch jetzt mal die nächsten 6 Matches hier für den Event. Finde ich auch so. Hier, nimmt mal so, ganz schnell. Wir haben keine Zeit.
So. Ja, wir haben keine Zeit, nur 3 Stunden.
Ja, eben.
Ja, es ist alles ein bisschen.
Ist alles ein bisschen geholpert. Aber naja, so ist es halt aktuell. Aber damit würde ich sagen, können wir dann hier auch ganz gut zu einem Schlusspunkt kommen. Das haben wir so ein bisschen, das aktuelle Geschehen so ein bisschen aufgegriffen. Werden mal sehen, wie das dann bei SmackDown, natürlich dann auch bei Raw die nächsten Wochen weitergeht. TLC war ein solider Event, haben wir ja gerade schon gesagt. Und Survivor Series, mal schauen, was da aus dem Kampf zwischen Raw und SmackDown raus erwächst. An dieser Stelle.
Wobei ich natürlich immer noch davon ausgehe, dass NXT Wargames, NXT Takeover Wargames, sowas, gell? Dass das sowieso wieder das Beste am Wochenende sein wird. Ich meine, das ist selbsterfüllende Prophezeiung, zu sagen, Takeover ist besser wie der Haupt-Pay-Per-View.
Ja, davon kannst du nur ausgehen.
Seit sie es gekoppelt haben, eigentlich immer der Fall. Also, ja, man kann nur hoffen, dass dann der große Pay-Per-View tatsächlich mal einigermaßen nah rankommt.
Ja, mal sehen. Also mich macht die bisherige Karte halt noch nicht so an, außer diesem großen 5 gegen 5 Elimination-Match und dem Tag-Team-Match. Das sind die beiden Kämpfe, die mich wirklich interessieren. Alles andere geht mir eigentlich relativ sonst wo vorbei. Bin ich leider sehr alt und verbittert.
Ich meine, vielleicht gibt es ja auch eine coole Special-Folge von Pulp Fashion oder sowas.
Ja, aber auch die wird es dann nicht mehr rausreißen. Na, ich bin gespannt. Wir schauen mal. Ich glaube halt, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass man da noch Änderungen jetzt im Verlauf vornimmt. Deswegen mal sehen, wie sich das entwickelt und auch wie sich dann vielleicht die Mitglieder für die Teams irgendwie qualifizieren. Das kann durchaus noch spannend werden. Also.
Ja, ich meine, wenn man mal, ich weiß ja nicht, wenn die Chance besteht, dass Roman Reigns bis dahin wieder fit genug ist oder nicht mehr zu ansteckend, dass sie den wieder nur irgendwie in den Halb friemeln müssen und dann nicht bloß in der Nebenrolle. Also das würde ich dann auch komisch finden. Aber mal gucken, wie sie es hinkriegen.
Schauen wir mal. Dann würde ich mal sagen, machen wir hier einen Deckel drauf. Ich sage danke Ulrich für gut über eine Stunde Gequatsche hier.
Immer gerne.
Und ich würde sagen, ihr da draußen, für euch gibt es dann zum Wochenende den nächsten Podcast. Da geht es dann, passend zum Halloween-Thema, um übersinnliche Wrestling-Gimmicks und natürlich dann auch ganz viel Wrestling-Trash. Also sprich, welche übersinnlichen Gimmicks haben funktioniert, welche halt eben nicht. Da gibt es genug, die nicht funktioniert haben und sehr, sehr wenige, die funktioniert haben. Da werden wir drüber sprechen. Wahrscheinlich bin ich da zum ersten Mal bei so einem Wochenend-Podcast nicht dabei. Ich ziehe gerade um. Das werden dann wahrscheinlich die anderen Kollegen übernehmen, aber da werden wir mal sehen, wie wir das lösen. Ihr bekommt auf jeden Fall eure wochenendliche Dosis Headlock auf jeden Fall. Und wenn euch das hier gefallen hat, schaut bei iTunes vorbei, bewertet uns da hoffentlich positiv und natürlich auch schaut gerne bei Patreon vorbei und unterstützt uns da, wenn ihr das möchtet. Damit würde ich sagen, wir hören uns dann zum Wochenende wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.